Man muss auch oft erkennen, dass man seinem Kunden Dinge schenken kann und ihnen zeigen kann auch, wie sie selber ihre Sachen heile machen können, obwohl man es denen ja auch verkaufen könnte, und bringt damit die Kunden wirklich zu sich, baut Vertrauen auf, und das ist natürlich mega geil. Schön, dass du wieder dabei bist bei dieser Folge. Heute gibt es 7 Content-Marketing-Beispiele. Und zwar habe ich hier heute Content-Marketing am Beispiel von Christian Säumicke, von Bartels, das ist ein Kunde von uns, von Porea, ein B2C-Kunde von uns, Bartels war ein B2B-Kunde, von Bike24, deren YouTube-Kanal ich analysiert habe, von Paul Marx Media, der mich komplett krass überholt hat, der hat viel später mit YouTube angefangen, den kenne ich auch persönlich. Ich finde es krass, was er macht. Er hat keine Content-Breaks gemacht, was das bedeutet. Erzähle ich dir heute in diesem Video. Carlo Siebert habe ich mir angeguckt, Konkurrent von uns, den ich aber sehr bewundere für seine Video, für seine Konsistenz in seinen Google Ads Videos. Sehr smart, was er tut. Finde ich super geil. Und ja, das waren die 6. Genau, und meinen Kanal erwähne ich auch noch. Ich erzähle die Geschichte, wie ich es selber geschafft habe, Content Breaks zu machen und wie ich es sehr erfolgreich schaffe, meinen Kanal zu monetarisieren. Also wir haben heute 7 Content Marketing Kanäle, die wir hier analysieren. Und jetzt geht's los. In der letzten Folge habe ich ja mal so einen Rundumschlag gemacht. Da ist sicherlich auch für den einen oder anderen viel für euch dabei. Also da ist sicherlich für den einen oder anderen was dabei. Wenn man sich überlegt, als Unternehmen YouTube, TikTok, Instagram, Facebook zu machen. Es ist ein bisschen zu doll. Die letzte Folge ist ein bisschen zu doll in Richtung Brainstorming gegangen von mir. Dafür nochmal sorry, sag ich mal. Ist mir selber so aufgefallen, als ich die Folge abgeschlossen habe. Eigentlich wollte ich ja YouTube, TikTok, Insta und Facebook vergleichen. Aber es ist super viel Erfahrung auch mit drin von meinem eigenen YouTube-Kanal, den ich vor 8 Jahren gestartet habe und bei den ich wirklich erfolgreich monetarisiert habe. Also wir bekommen super viel Kunden raus, weil ich immer mir überlegt habe, worüber mache ich jetzt Videos, um für den richtigen Kunden den Content zu machen, damit der dann zu mir kommt und sagt, ey Malte, hier, ich bezahle dich dafür, dass du es tust. Und ich hatte immer ein Team dann im Rücken und das wurde immer größer und wird auch momentan, dass diese Leads dann eben abarbeitet. Und da habe ich auch noch 4 weitere Beispiele, die habe ich dir heute mitgebracht. Und zwar die, neben der Tatsache, dass ich das selber sehr, sehr gut monetarisiert habe, es ist immer schwierig, über seine eigenen Sachen so zu reden, das kann man natürlich, aber Eigenlob stinkt ja bekanntlich. Ich habe auch noch 4 weitere Sachen von 4 Content-Marketing-Unternehmen, die auch Content-Marketing machen, wo ich sage, das sind Beispiele, wo man sich eine Scheibe abschneiden kann, vielleicht auch nicht. Also das heißt jetzt nicht, dass alle 4 Content-Marketing-Beispiele hier richtig durch die Decke gegangen sind. 2 sind auch von uns und 2 extern habe ich mit dazu geholt. Und zwar habe ich einmal das Content-Marketing von Christian Säumicke. Wer von euch kennt vielleicht Christian Säumicke? Ihr könnt euch jetzt hier nicht melden, weil es ein Podcast. Ich denke, einige von euch. Wer nicht, sollte ganz, ganz schnell mal nachgucken, weil alle von euch, die, ich sag mal, schon Kinder haben, fragt eure Kinder, die kennen Christian Säumicke. Der hat ein ganz krankes Video gemacht zum Thema, was man in der Schule darf und was man nicht darf. Er hat zu den abstrusesten Rechtsurteilen Videos gemacht und was richtig geil ist, ist, dass er halt einfach eine riesen Rechtskanzlei in Köln damit befüttert, dass er zu bestimmten Themen, wo er Mitarbeiter gerade hat, die, sag ich mal, auch Kapazitäten haben, sei es Kfz, Dieselskandal, all solche Sachen, da gehen Abmahnungen raus, da gibt es irgendwelche Rechtsfragen und er macht dazu Inhalte, wo er sich Kunden wünscht. Aber nicht nur Kunden, da habe ich nämlich heute ein ganz wichtiges Thema für euch, auch Mitarbeiter. Es ist super cool, Job. Also ich habe ihn einmal zum Beispiel vor OMR, da habe ich einen coolen Talk von ihm gesehen, wo er sagt, ey, es war super easy und das kann ich bestätigen mit unserem YouTube-Kanal und vor allen Dingen auch mit Instagram, über ein bestimmtes Jobprofil, wie beispielsweise Rechtsanwalt, Fachangestellte, über dieses Jobprofil eine Podcast-Folge oder eben YouTube-Video zu machen und zu erzählen, was man da macht. Und dadurch wirst du automatisch, wenn das ein lockeres Video ist, da ist wieder Authentizität super, super wichtig, dass man da Mitarbeiter drüber generiert. Und das war auch bei Die Berater Online Marketing in der Vergangenheit, also bei meinem Unternehmen, immer ein riesen Nachteil. Also ich habe angefangen mit YouTube und hatte ziemlich schnell ganz, ganz viele Anfragen. Und zum Teil habe ich es als Freelancer geschafft, irgendwie 15.000, 20.000 Euro im Monat mit Websites, die ich gebaut habe, zu verdienen. Und eine Website war nicht teuer. Ich glaube, ich habe irgendwie 3.000 Euro für eine Website oder 2.000 Euro genommen. Zum Teil weniger, wie ich mich heute immer... Meine erste Website übrigens, die gibt es sogar noch. Also meine erste große Website, die ich komplett selber designt habe. Nee, obwohl, stimmt gar nicht. Es war gar nicht meine erste Website. Das war fullwood.de. Ich habe auch vorhin wieder gesehen, deswegen komme ich da gerade drauf, dass die immer noch mit Drupal gebaut ist. Die habe ich mit Drupal gebaut. Es war aber nicht meine erste. Das war aber meine erste Website, die ich komplett, wo ich das Design umgesetzt habe. Das habe ich komplett selber programmiert. Also ich habe das Design bekommen und habe das programmiert. Ob das jetzt schick ist, weiß ich nicht. Aber es ist immer noch responsive und das ist 8 Jahre her, dass das gebaut wurde. Es betreut jetzt jemand anderes, aber ich habe gesehen, dieses Masonry Grid, das ist vor 8 Jahren. Also es war schon zukunftsweisend. Jetzt sieht es nicht mehr so aktuell aus, glaube ich. Aber für damals war das todesaktuell, dass da ein Masonry Grid drauf war. Und ich habe damals diese Websites gebaut, übelst viel Kunden aufgebaut, es lief super, super gut, aber dann habe ich immer gesagt, okay, ich will eine Agentur gründen, habe das mit Jonas Schindler gemacht und das Ding ist, seitdem haben wir übelst viele Aufträge, voll viele Anfragen, inzwischen, wir nehmen nur noch E-Commerce-Unternehmen im Prinzip, die, also wir machen Ausnahmen, wenn wir das Geschäftskonzept super unterstützen, wenn wir es super geil finden, nachhaltig, irgendwas. Aber eigentlich erst so ab 100.000 Euro Umsatz, auch weil dann erst, sage ich mal, das Budget da ist, damit man sich eine Agentur leisten kann, weil ich bin da sehr, ich habe da so eine Philosophie, du kannst keine Agentur, die Kosten hat von 100.000 Euro im Monat, 50.000 Euro im Monat, eine Agentur, da kannst du keine Website für 2.000 Euro beauftragen. Überleg dir mal, wie viele Aufträge die im Monat abwickeln müsste. Das geht ja gar nicht. Das funktioniert ja hin und vorne nicht. Kannst du dir mal aufrechnen. Also ist ja, da musst du ja nur mal diese 100.000 Euro Kosten bei einer Agentur geteilt durch 2.000, da müsste eine Agentur sozusagen 50 Websites im Monat fertigstellen, dann kannst du das wieder durch die Mitarbeiter teilen, ob das geht. Da kannst du dir mal ausrechnen, ob das alles geht. Das kann man sich ja immer relativ selber ganz gut errechnen, wie teuer eine Website sein muss bei einer Agentur. Die muss mindestens, ja, ne, kostet mehr. Für mich war aber immer so der Reiz, da wirklich ein Unternehmen aufzubauen. Und unsere, jetzt, Entschuldigung, bisschen verquatscht hier, unser Painpoint war immer, Mitarbeiter zu finden. Weil wenn du zu dritt, viert erstmal bist, so, ne, so ein paar Freelancer und so, dann kommt niemand und sagt, ey, ich finde das voll geil, was ihr macht, ich will jetzt Mitarbeiter bei dir werden. Das machen die Leute nicht. Und was bei uns ein richtiger Turning Point war, war übrigens, als wir Content für Instagram gemacht haben, machen wir seit einem halben Jahr, jetzt endlich seit einem halben Jahr läuft so, dass wir übelst viele Bewerbungen haben. Bin ich auch super dankbar für die Bilder, die Martin Stier zum Beispiel bei uns macht, der, guck mal, der hat auch, kannst mal schauen auf Instagram, der hat auch einen großen Kanal da, macht da seine Fotos und arbeitet jetzt bei uns und mega geil. Also wir haben super viel zusammen geschafft und seitdem wir unser Unternehmen mit Content, also mit Bildern, da sehe ich die Bilder als Content, nach außen hin repräsentieren, bekommen wir übelst viele Mitarbeiteranfragen. Und da haben wir im Grunde genommen einen auf Säumicke gemacht, weil Säumicke hat gesagt, ey, wenn du Mitarbeiter haben willst, dann mach was zu dem Thema, habe ich dann auch angefangen. Ich habe dann YouTube-Videos gemacht zum Beispiel, das muss ein Webdesigner können, das muss, ne, da habe ich super viel gemacht, so in Podcasts und so. Seitdem wird das mehr, einerseits, aber andererseits haben wir lokal auch angefangen, immer bei Instagram so, was Dresden angeht, weil wir haben unseren Standort in Dresden, super viel zu verlinken, uns da zu connecten und es werden immer mehr Anfragen, immer mehr und die sehen halt durch die Authentizität bei Instagram, die können sich darüber informieren, was man bei uns machen kann, wir machen immer mehr Videos darüber und machen Content-Marketing nur, um Mitarbeiter zu akquirieren. Und da muss ich ganz großes Dankeschön an Content-Marketer Christian Säumicke sagen, habe ich von dir die Idee. Jetzt komme ich mal zu einem zweiten Beispiel, wer auch erfolgreiches Content-Marketing macht. Und wo ich gemerkt habe, dass die Verkäufe auf jeden Fall immens hochgingen. Vor allen Dingen für bestimmte Produkte. Das war der Podcast von Bartels Germany. Einfach, wenn man mal so ein B2B-Shop ist und jetzt hier zuhört oder wenn du eine Agentur bist und du betreust B2B-Unternehmen. Wenn man ein relativ langweiliges Produkt hat, aber wenn ihr, und trotzdem, also wenn man jetzt erstmal sagen würde, ist langweilig, ne, kein Produkt ist langweilig, aber möchte trotzdem Ideen haben für einen Podcast, dann schau mal nach, und zwar auf Bartels-Germany oder Bartels Shop, da findest du den auch, und zwar sind da Podcast-Folgen, das haben wir zusammen auch mit Bartels gemacht, also wir haben Bartels da beraten, und ich finde es geil umgesetzt. Und zwar gibt es da eine Podcast-Folge zum Beispiel zur Kategorie Treppensteiger und man kann sich sozusagen digital, ist natürlich auch für in der Corona-Zeit super wichtig, beraten lassen, welche Treppensteiger cool sind. Die haben das super geil umgesetzt, nur damit ihr mal so einen Anker habt, so, wer hat zum Beispiel schon als B2B-Unternehmen einen Podcast, ja? Also da, Bartels, hört da einfach mal rein, die haben das auch geil gemacht, also es ist so super knackig, on point, sag ich mal, und schau mal, wie es dir geht, aber wenn du eine Folge über diese Treppensteiger hörst, ich habe danach so gedacht, so, boah, so sympathisch, wenn ich einen Treppensteiger jetzt haben will, würde ich nur zu Bartels gehen. Ja, ist jetzt ein Kunde für uns, deswegen auch Werbung hier an der Stelle für Bartels, aber Finde ich, haben sie geil umgesetzt, kannst du dir angucken auf bartels.de, gehst du dann auf Transport und dann Treppensteiger oder bartels-germany.de ist es oder bartels-shop.com. Bartels, einfach mal Bartels, Karl-Heinz Bartels bei Google eingeben oder Bartels und dann Treppensteiger und dann findet ihr hoffentlich den Podcast und hört da mal rein. Das kann man im B2B-Marketing machen. Zweite Umsetzungssache, da habe ich so eine kleine Vision, haben wir leider nicht so fortgeführt, aber das ist eine Motivation für unseren Saunaaufgusshersteller Poreia und zwar für Andreas. Könnt ihr auch sehen auf poreia.eu, ist auch ein Kunde von uns. Und witzigerweise hörst du mich da sogar in dem Podcast. Und ich wollte dieses Projekt hier nochmal anbringen, weil der Podcast, da sieht man oben sehr schön, wie das so im Menü auch eingeblendet ist, Sauna-Podcast. Hier finde ich cool, dass jeder seiner Kunden den finden kann. Und wir haben aber nur 5 Folgen gemacht, 4 Stück. Und jeder kann aber den Andreas, also den Geschäftsführer von Poreia kennenlernen. Und das finde ich super geil. Das finde ich einfach cool, dass jeder mal den schon vorher hören kann und dann dort anruft. Ich werde ihn wahrscheinlich auch mal interviewen dazu, ob das einen Impact hatte auf sein Unternehmen und ob Leute ihn anrufen und sagen, ey, ich habe dich auch schon im Podcast gehört. Das wäre nämlich dann, was man auch seine Kunden mal fragen muss. Das hören wir nämlich auch von unseren Kunden, die sagen, ey, wir haben euch schon im Podcast gehört. Und da könnt ihr sozusagen noch einen zweiten Podcast hören, wo ich hier in dieser Folge noch mal kurz ein kleines Brainstorming anstellen wollte. Ich mache auch noch eine Folge über Content Marketing als Marketing-Türöffner. Es ist nämlich so, dass wenn ich jetzt Poreia vorschlage und sage, hey Andreas, ihr braucht Backlinks, dass er dann sehr, sehr gut zu Sauna-Bloggern gehen könnte und sagen könnte, ey, komm doch in meinen Podcast rein, dann kriegst du einen Backlink hier von uns und du kannst die Podcast-Folge auch bei dir benutzen und es erregt auch Trust. Ja? Da muss man eine geile E-Mail natürlich vorformulieren und so, aber guck mal, wie viele gibt es in diesem Sauna-Bereich, die, sage ich mal, auch so einen Sauna-Podcast haben? Er könnte sogar zu seiner Konkurrenz gehen und sagen, ey, ihr habt die und die Produkte, wir können uns gerne mal in so einem Podcast austauschen, bevor Amazon gewinnt, gewinnen lieber wir als deutsche Hersteller von Sauna-Produkten. Er geht zu einem Konkurrenten hin, wo er sagt, ey, die haben ja auch gute Produkte, wir haben gute Produkte, wir können uns doch mal offen und ehrlich in einem Sauna-Podcast darüber unterhalten, was der Sauna-Industrie so alles fehlt und dann macht man mal einen super interessanten Podcast, dann verlinkt er die Konkurrenz und die Konkurrenz verlinkt zurück auf ihn. So muss es laufen, genauso wie wir zum Beispiel. Im Prinzip machen wir jetzt auch mit dem Wettbewerber ein Interview mit Smarketer zum Beispiel. So, weißt du, und ich sag trotzdem, ey, geht doch auch zu Smarketer und macht dort euer CSS-Partnerprogramm und lasst eure Google-Ads von denen optimieren, ist ja kein Problem. So könnte Andreas sagen, so, ey, geht woanders hin auch bestimmte Saunadüfte holen, ist ja nur irgendwie auf einer gewissen Art und Weise sehr authentisch und ehrlich, am Ende gewinnt von meiner Konkurrenz die Website an Trust, weil ich einen Backlink hinschicke und wir gewinnen auch und wir schaffen es als kleinere, mittlere Unternehmen gegen die Großen wie Amazon, sage ich mal so ein bisschen, gegen diese Vertriebskanäle anzustinken. Weil am Ende gewinnen oft sowieso bei den Suchanfragen wie Saunaaufguss Riesenunternehmen, ne? Wie Otto, ich weiß nicht, HSE24, Amazon, all solche Unternehmen. Und da kann man sich dann schon mal als kleinerer Shop, sage ich mal, bis mittlerer Shop, ne? Kann man, also ich meine jetzt mittlerer Shop so bis 500.000 Umsatz, ne, dass man da dann sagt, ey geil, wir tun uns auch mal mit der Konkurrenz zusammen, machen da Podcast-Folgen zusammen, machen mal ein Video zusammen, mega geil. Davon lebt der Markt, Wettbewerb bestärkt das Geschäft. Es gibt sogar einige Unternehmer, die ich kenne, die sagen, es gibt gar keinen Wettbewerb. Das finde ich noch fast viel krasser Zukunft, also in die Zukunft gedacht. Im Prinzip gibt es keinen Wettbewerb. Und Wettbewerb, wenn es ihn gibt, dann ist er gut. Ich kenne auch ein Unternehmen, oder mehrere Unternehmer kenne ich sogar, die nennen Wettbewerber nur Marktbegleiter, weil sie dich begleiten. Sie können dich mit nach vorne bringen. Sie können dich aber auch krass runterziehen. Aber nutze Wettbewerber für dich. Und meine Idee für dich, Andreas, ist, dass du mehr deine Wettbewerber auf jeden Fall interviewst in einem Sauna-Podcast und dadurch Backlinks generierst. Also Marketing, Content-Marketing als Türöffner benutzen. Es gibt noch andere Vorteile, die gehe ich aber in den nächsten Folgen nochmal gesondert durch, weil es gibt noch einige andere Vorteile, die man hat, wenn man jetzt zum Beispiel mit Wettbewerbern sich austauscht oder mit Marktbegleitern oder mit Kunden sich austauscht, da hat man noch weitere Türöffner. Die gehe ich aber in einer extra Folge durch. Dann habe ich noch als Content-Marketing-Beispiel Fahrradindustrie. Habe ich gerade mit Maxi im Handel 4.0 Podcast eine Podcast-Folge drüber gemacht. Finde ich geil, dass die, und da finde ich auch oft was von, dass die auf YouTube Videos haben, um ihren Kunden wirklich zu helfen. Und da habe ich gesehen, das fand ich ziemlich nice, die machen nicht nur, die machen zwar auch so Hausbesuche und so, stellen auch mal ein Fahrrad vor, aber die zeigen auch richtig, wie man an seinem Fahrrad rumschraubt und so. Also so richtige Technikfolgen. Und ich glaube, die haben es auch erkannt, dass viele, also dass gerade in der Fahrradindustrie, ich lässt da ja gerne so ein bisschen drüber, aber das im Prinzip ist es so, Kunden müssen manche Sachen auch einfach alleine lösen können, auch um happy mit ihren Produkten zu sein. Und ich zum Beispiel bin auch happier, sag ich mal, noch glücklicher mit meiner SRAM Eagle, wenn ich sie selber fixen kann kurz. Dann bin ich noch glücklicher damit. Wenn ich immer wieder zum Fahrrad laden muss, dann bin ich ja auch irgendwie genervt. Das heißt, so ein Bike24-Fahrrad-Workshop gibt schon Sinn. Damit bringst du nicht deine Kunden weg, damit bringst du sie eher zu dir. Also man muss auch oft erkennen, dass man seinem Kunden Dinge schenken kann, und ihnen zeigen kann auch, wie sie selber ihre Sachen heile machen können, obwohl man es denen ja auch verkaufen könnte. Und bringt damit die Kunden wirklich zu sich, baut Vertrauen auf. Und das ist natürlich mega geil. Die Quintessenz, was wichtig ist bei solchen YouTube-Kanälen, wie zum Beispiel bei Bike24, was ich glaube ich auch, da müsste ich jetzt noch tiefer analysieren, aber was ich schon relativ schnell sehe, was dann immer die Schwierigkeit ist. Bike24, ich meine, ich bekomme ja schon oft zu hören, obwohl ich bald 20.000 Abonnenten habe und ich bin im Online-Marketing-Bereich, dafür ist 20.000 Abonnenten, es ist wow, ich mache ein Video und wir haben 10, 20 Kundenanfragen. Also, finde ich mega geil. Das können viele nicht nachvollziehen, die denken, das ist wenig. Ey, wenn ich mehr Videos mache, dann, ey, Head Explosion. Also, ich bin mega zufrieden. Und Bike24, die denken sich aber sicherlich, okay, boah, wir sind in der Fahrradbranche, da geht ja mehr, weil manche Fahrradschrauber, die haben 20.000 Abonnenten, 50.000 Abonnenten. Aber ich finde, ja, die sind jetzt 2 Jahre am Start mit ihrem Kanal. 2.000 ist cool, Mann, das ist, lässt sich voll ausbauen. Die haben nichts falsch gemacht, aber damit man es richtig ausbaut, muss man, glaube ich, auch noch viel mehr mit Influencern kooperieren, auch mit Marktbegleitern. Tun sie, glaube ich, schon ganz cool, aber man muss in jedem Video auch aufpassen, dass man dem Video auch eine gewisse persönliche Note gibt. Und das ist halt super schwierig als Fahrradgeschäft. Man versucht immer, man bekommt zwar oft dann auch, wenn man es versucht, irgendwie locker zu sein und erstmal eine Minute über sich selber erzählt, über sich als Fahrradladen, dann bekommt man auch so gewisse Hates, wo dann jemand drunter schreibt, ja, ihr macht nur Werbung für euch, ja, ihr macht nur das und das, ja, ihr kommt erst ab Minute 2 zum Punkt und so, nicht cool, aber traut euch das und redet erstmal 2 Minuten über Bike24 und euch, warum ihr da arbeitet, erstmal so eine Minute irgendwie so ein Drop-in geben, so, deswegen, ich muss mich da selber oft so disziplinieren, dass ich dann nach meinem Podcast noch erzähle, dass ich heute mit dem SUP an See gehe, nicht Fahrrad fahren gehe, sondern was Lockeres mache, weil, wenn die Persönlichkeit wegfällt bei so einem Bike-Kanal, dann ist der nicht mehr authentisch, dann geht es nur noch um Products, verkaufen, helfen, hier, so geht das. Und dann kommt jemand einmal und sagt nicht, hey, das war irgendwie lustig, da war ein cooler Typ, der hat mir was gezeigt. Also ich würde schon versuchen, als Bike24-Fahrrad-YouTube-Kanal versuchen immer, also je risikobehaftet sich das auch anhört, es hört sich mega risikobehaftet an, eine Person aus dem Unternehmen zu nehmen, weil was ist, wenn die kündigt? Da musst du jemanden neu suchen. Dann sagen vielleicht ein paar deiner 20.000 YouTube-Abonnenten auch, schade, dass der Phil jetzt nicht mehr da ist und dass der Toni da jetzt die Videos macht, ne? Das ist dann zwar so, aber du hast es geschafft, viele Abonnenten aufzubauen, weil du eine Konsistenz drin hattest von der Person, die diese Videos macht. Ja, also es ist halt ganz schwierig, immer wieder verschiedene Formate zu machen. Zweite Sache noch, um sowas dann wirklich voranzutreiben, also wenn man so einen Fuß ins Wasser gesteckt hat, wie jetzt Bike24 mit 2.000 Abonnenten, ist, dass man wirklich eine Show macht, ne, und die auch wirklich durchzieht. Das ist wirklich das Schwierigste, das merke ich auch immer wieder. Ich schaff's keine Show durchzuziehen, weil wir ändern ab und zu leicht unser Geschäftsmodell und so. Eine Show ist wirklich was für ein Unternehmen, eigentlich wie Bike24, nicht wie für uns. Wir haben ultra schnelllebige Business. Wir machen jetzt gerade E-Commerce, dann nehmen wir morgen die Leistung Podcast mit dazu und ey, eine Show ist super schwierig, eine Show veraltet relativ schnell. Ich muss sagen, was ich jetzt hier habe als Podcast, Content Marketing, das ist eine Show. Wenn ich die weiter durchziehe, ist das mega geil. Es geht immer wieder um die gleiche Sache. Es geht immer um Content Marketing. Das würde ich mal als Show bezeichnen. Was halt gefährlich ist, ist, wenn man halt so eine Show mixt mit anderen Inhalten. Das habe ich halt auch in meinem YouTube-Kanal immer, dass man so einen Showbreaker drin hat. Da habe ich erst Videos über das, dann habe ich wieder ein anderes Thema. Das sind so Showbreaker, das ist nicht so geil. Da muss man aber wirklich auf ein gewisses Maß ranwachsen. Das ist zum Beispiel bei uns jetzt gerade so der Fall, dass wir sagen, okay, jetzt machen wir doch eine Show auf einem anderen Kanal und ziehen, obwohl wir schon 20.000 Abonnenten auf Malte Helmholtz haben, ziehen wir jetzt noch einen anderen Kanal auf und sagen, wir machen eine neue Show. Ja. Ich finde, dass es auch geiler ist, als jetzt, sage ich mal, zu versuchen, vielleicht hat Bike24 das sogar, dass es geiler ist, einen Kanal nicht so zu nennen, wie ich jetzt Malte Helmholtz und der Marketing, bin ich gar nicht so zufrieden mit, sondern eher sowas wie wirklich, sage ich mal, jetzt Videos zu machen und ich nenne es Content Marketing Bash. Irgendwie sowas, ne? Content Marketing Weekly und mache daraus eine Show. Das hat viel mehr Potenzial, Reichweite zu bekommen. Also wirklich skalierbar Reichweite, ohne dass du dafür zahlst, als wenn du es jetzt Malte Helmholtz Online Marketing nennst, so wie ich das. Und man lädt da immer wieder die Videos hoch. Da bin ich auch gerade am Überlegen, ob da muss man wirklich die richtige Größe haben, dass man die Kraft hat, so zu forken, sag ich mal, und so einen weiteren Kanal aufzumachen. Weil solche Kanäle verweisen dann auch oft, dann hat es doch nicht so viel gebracht. Also da mein Tipp für dich als Unternehmen, fang vielleicht von Anfang an mit so einer Show an und dann meine es auch wirklich ernst mit dieser Show und mach dann keine Content-Breaks rein, wie heute machen wir Bike24-Visit, das habe ich zum Beispiel gesehen bei denen im Kanal, und heute machen wir einen Tech-Talk. Dann mach lieber einen YouTube-Kanal, den nennst du Bike24-Tech-Talk. Und dann wissen die Leute, wenn sie es abonnieren, boah, sie können sich darauf verlassen. Also ich denke, bei uns im Google-Ads-Bereich könnte es Sinn ergeben, dass wir wirklich mal einen Google-Ads-Kanal machen und dann eher einen Content-Marketing-Kanal für meine YouTube-Videos. Es wird auf jeden Fall so sein, dass wir meinen Malte-Helmholtz-Kanal irgendwann mal aufforken, weil ich habe gemerkt, dass es so bei so ungeforkten, ich nenne das mal so ungegabelten Kanälen, wo man alles reintut, das ist nicht so erfolgreich wie wenn ich jetzt wirklich eine Show durchziehe. Weil, wem ich das auch beobachtet habe, wer lange genug eine Show durchgezogen hat, jetzt habe ich noch eine fünfte Sache hier, was Content-Marketing angeht, ist Carlo Siebert. Bin mir manchmal nur nicht so sicher, wie stark er es schafft zu monetarisieren und wie er die Kunden konvertiert, aber auf YouTube, er macht zum Beispiel ganz viel Google-Ads-Videos und die Leute können sich bei ihm wirklich drauf verlassen, dass Google-Ads-Content kommt. Er hat seinen Kanal einfach Carlo Siebert genannt. Finde ich richtig geil. Er hat jetzt allerdings angefangen zu forken. Also, beziehungsweise nicht zu forken, sondern er hat in seinem Kanal angefangen, Content Breaks reinzubringen. Er hat jetzt Homeoffice-Sachen gemacht und so. Das ist geil, darauf bekommt er Klicks, aber darauf bekommt er auch Abonnenten, die sich nicht für sein Hauptthema Google Ads interessieren. Dadurch sieht YouTube, dass nicht mehr so viele Leute seine Pushs aufrufen werden, wenn Google Ads dann an die pusht und sagt, hey, hier ist neuer Content von Carlo. Und dann sehen die Leute, oh, das ist ja gar nicht über Homeoffice-Routinen, sondern über Google Ads, interessiert mich gar nicht. Und dann klicken die nicht und dann gehen die Statistiken für ihn nach unten. Also da muss er übelst aufpassen. Da musst du echt als Unternehmen aufpassen. Jetzt fällt mir gerade noch was ein, wer es auch richtiger als ich gemacht hat. Auch ein Freund von mir übrigens. Nehme ich aber jetzt gerade noch rein, weil es hier super gut passt. Das ist Karl Marx, wollte ich sagen. Das ist Paul Marx Media. Gib mal das zusammengeschrieben ein. Super geil. Auch ungeforkt, unvertrübt, wirklich on point, nur über Musik produzieren, seinen Kanal. Der Paul, mit dem habe ich zusammen studiert, mit dem hatte ich zusammen auch das Studiumfach übrigens, Sounddesign, haben wir zusammen gemacht, da haben wir so einen Clip zusammen mit Sound unterlegt, also ich habe ja Wirtschaftsingenieurwesen studiert und haben wir das zusammen gemacht, ich habe mich da eher auf Elektrotechnik und solche Sachen spezialisiert und da habe ich viel mit Akustik gemacht, ne, und wir hatten das zusammen, das Fach, und ich weiß noch, wie ich ihm übelst vollgetextet habe, so mit Audiosachen, und er hat halt auch gesehen, dass ich da den YouTube-Kanal hatte. Ich glaube, ich habe ihn so ein bisschen sogar auch dazu motiviert, und er hat viel später als ich einen YouTube-Kanal gestartet und er hat jetzt auch 32.000 Abonnenten, und ich sehe halt, dass sein Kanal so richtig Traction, also Traktion aufgenommen hat. Also voll schnell stark gewachsen ist und wahrscheinlich auch noch heftig in Zukunft wächst. Viel heftiger als meiner. Weil er halt wirklich in eine Richtung gegangen ist. Also das ist so, das hat oft gar nichts mit der Person dann, die dahinter steht, irgendwie so zu tun, auch wenn der Paul wirklich lockerer, cooler Typ ist und so. Manche finden mich zum Beispiel auch nicht cool, manche finden mich cool. Paul finden vielleicht auch manche nicht cool, manche finden ihn besonders cool. Es hat weniger mit der Person dahinter zu tun, als mehr mit dem Content Break. Ich weiß, dass ich da voll auf, was ich gerade an Carlos Beispiel erklärt habe, so Breaks reingesetzt habe, wo dann YouTube sieht, so, ey, die Statistiken gehen voll nach unten, weil auf einmal macht er was über ein Programm, das interessiert keinen seiner Follower. Er bekommt keine Klicks auf die Push-Nachrichten. Wenn das Video vorgeschlagen wird seinen Followern, die interessieren sich da nicht für, warum sollte ich das dann anderen Followern vorschlagen? Bedeutet, solche Content-Breaks mega unnice. Boah, jetzt habe ich sogar 7 verschiedene Beispiele hier angebracht, ne? Wen hatten wir jetzt heute? Ich will es nochmal ganz kurz zusammenfassen. Wir hatten B2B-Content-Marketing von Bartels, wir hatten B2C von Poreya, was beides Podcasts, 2 Podcasts hatten wir heute, wir hatten Bike24, wir hatten Paulmax Media, wir hatten, ich habe sie hier noch in meiner Liste, das sind 4 gewesen gerade, wir haben Content-Marketing von Christian Säumicke für Jobaufbau, für Jobs, haben wir jetzt, und Carlo Siebert haben wir 6. 6 Content-Marketing-Beispiele. Hat mir mega Spaß gemacht, diese Folge. Ich glaube, ich werde auf jeden Fall auch nochmal so 6 Dinger finden und zusammenfassen. Deswegen habe ich diese Folge jetzt auch Content-Marketing-Beispiele Nummer 1 genannt. Es wird auf jeden Fall auch Folge 2 folgen. Wenn du mehr von mir hören möchtest, ich bin auch immer öfter mal im Handel 4.0 Podcast, das sind aber auch welche Kollegen von mir aus meiner Agentur, die Berater Online Marketing, da geht's nur um E-Commerce, da geht's auch manchmal um Content Marketing, gerade im E-Commerce-Bereich, wenn du dich dort irgendwie aufhältst, Produkte verkaufst, eine Agentur bist, die Kunden im E-Commerce-Bereich betreust, da liefern wir wirklich anhand unserer Kunden, anhand von Statistiken, die wir haben, anhand von Auswertungen, wirklich Praxiswissen, da liefern wir interessante Insights in unserer Agentur, wie man als Agentur arbeiten kann. Dann habe ich noch den alten Wenig Zeit für Effekt-Podcast, den habe ich abgelöst mit diesem Podcast hier, vielleicht gibt es da ab und zu noch mal eine Folge, aber da findest du viel auch über Content-Marketing, aber auch um Marketing, rund um Marketing. Und ja, ich freue mich, wenn du auch mal bei mir bei YouTube Malte Helmholtz vorbeischaust. Stimmt, das war übrigens der 7. Kanal, den ich heute erwähnt habe, mein eigener, wo ich erzählt habe, ob es gut laufen kann oder schlecht laufen kann und warum es gut oder schlecht laufen kann. Sind also doch 7. Also, heute die ersten 7 Content-Marketing-Beispiele. Es war schön, dass du dabei warst. Bis dann, dein Malte Helmholtz von Die Berater Online-Marketing.